Peace counts. Frieden zählt. Wie Menschen Konflikte ohne Gewalt lösen.
My name is Yelena Gulmadova. I'm 30 years old and I'm coming from Tajikistan.
Ich heiße Elena Gulmadova. Ich bin 30 Jahre alt und ich komme aus Tadschikistan.
Elena ist unterwegs. Unterwegs zum Frieden. Das ist ein steiniger Weg in jeder Beziehung. Die Tadschikin Elena Gulmadova kümmert sich in Mazedonien um den Wiederaufbau. Im Auftrag der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Sie fährt in einem weißen, gepanzerten Geländewagen. Ihr Ziel sind Dörfer in den Bergen. Dörfer, in denen vor knapp 3 Jahren noch Krieg herrschte.
Alltag mit Elena. Wie die OSZE in Mazedonien für Frieden arbeitet.
Elena kommt aus Duschanbe, der Hauptstadt Tadschikistans in Asien. Aus einer Familie, wie man sie sich heute für das Ende der Konflikte auf dem Balkan am liebsten wünschen möchte. Elena kommt aus einem gemischten Elternhaus.
My father, he's a Tajik and a Muslim, and my mother, she is a Belarusian, that's Orthodox religion.
Mein Vater ist ein Tadschike, ein Moslem. Und meine Mutter, sie ist eine Russin mit christlich-orthodoxem Glauben. Und so bin ich gemischt. Das ist nicht üblich, aber man kennt bei uns schon Menschen, die gemixt heiraten. Das ist kein Problem. Wir haben viele Freunde, die auch aus gemischten Ehen kommen. Das sind ganz normale Dinge.
Die ganz normalen Dinge eskalierten in Tadschikistan, als die Sowjetunion zusammenbrach. Während Elenas Studium herrschte Bürgerkrieg in Tadschikistan. Moslems gegen Christen, Mujahedin gegen Russen im Kampf um die Vorherrschaft in der nun souveränen Republik Tadschikistan. Etwa 100.000 Menschen kamen dabei um. Elena erlebte eine brutale Razzia der Polizei in ihrer Wohnung. Ein Nachbar hatte vom Dach aus eine regierungsfreundliche Demonstration beschossen. Sie floh mit ihrer Familie vor den Kämpfen zeitweise in die Ukraine. Als Ärztin musste Elena in Duschanbe Frauen bei Kerzen nicht entbinden. Von ihrem Professor lernte sie, bei zunehmendem Chaos immer ruhiger zu werden, weil dann jeder Handgriff sitzen muss. Elena weiß heute bei ihrer Arbeit, was in den Seelen der Mazedonier vor sich geht. Doch ihre eigene Geschichte behält sie für sich. Sie will nicht damit punkten. Ihren Lebenslauf erzählt Elena so.
Ich habe meinen Abschluss in Medizin gemacht an der Universität von Duschanbe in Tadschikistan und dann habe ich mich spezialisiert auf Gynäkologie. Dann habe ich für einige Zeit im Kreissaal gearbeitet in Duschanbe und dann habe ich mich entschlossen, meinen Beruf zu wechseln. Und jetzt arbeite ich für die OECD, für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
Straßenleben in Mazedonien heute. Ein friedliches, lebendiges Straßenbild. Der Krieg ist vorbei, doch die Narben sind noch da. Für viele Mazedonier ist bis heute nicht greifbar, warum es überhaupt zu diesem Krieg kam, in ihrem eigentlich friedlichen Land.
Die Unabhängigkeit für Mazedonien kam 1991, nach dem Zerfall Jugoslawiens. Es ist das erste Mal, dass Mazedonien überhaupt ein eigenes Staatswesen bekam. Zuvor war es über 2000 Jahre lang weitgehend fremdbestimmt. Der Name tauchte erstmals im Zusammenhang mit Alexander dem Großen auf. Er brach in Makedonien auf, um sein Weltreich zu erobern. Die Römer kannten kein K und machten aus Makedonien Mazedonien. Das Land gehörte in der Folgezeit zu Bulgarien, zu Byzanz, dann zum Osmanischen Reich. Nach dem Zweiten Weltkrieg verblieb der südliche Teil Mazedoniens bei Griechenland als Provinz Mazedonien. Der nördliche Teil fiel an Jugoslawien. Dies Mazedonien ist etwa so groß wie Mecklenburg-Vorpommern und hat heute ca. 2,2 Millionen Einwohner. Etwa zwei Drittel sind christliche Mazedonier, knapp ein Viertel muslimische Albaner und gut 10% Türken, Roma und Serben.
Aus dem Balkankrieg hielt sich die erstmals selbstständige Republik Mazedonien heraus. Eine fragile Lage. Im Westen das muslimische Albanien, im Norden der Unruheherd Kosovo mit den albanischen Extremisten der UÇK. Mit der Kosovo-Krise kamen Albaner als Flüchtlinge über die Grenze. Das relativ gut funktionierende Miteinander in Mazedonien geriet unter Druck. Eine Hymne der albanischen Nationalisten in Mazedonien. Sie würden am liebsten den muslimischen nördlichen und westlichen Teil Mazedoniens sowie den Kosovo an Albanien anschließen. In dem Krieg 2001 spielten solche radikalen Moslems eine zentrale Rolle. Die OSZE war damals schon präsent in Mazedonien und berichtete von den Kämpfen. Harald Schenker arbeitete bis vor kurzem als politischer Berater bei der OSZE. Er wurde Augenzeuge des Kriegsbeginns.
Besonders dieser Ausbruch der Kämpfe im März in Tetovo war eine fantastische Inszenierung. Sehr gut durchdacht. Wirklich, es hätten Theaterregisseure sein können. Wir standen auf dem Marktplatz der Stadt und konnten zusehen, wie oben in den Bergen, also in 2-3 Kilometern Entfernung, die Kämpfe ausbrachen, während unten eine Demonstration inszeniert wurde. Es war extrem frustrierend.
Schenker vertritt die These, dass muslimische Extremisten einen kleinen Krieg vom Zaun brechen wollten, um ihren Forderungen in Mazedonien Nachdruck zu verleihen. Es ging um Albanisch als zweite Amtssprache, eine gemischte Polizei und Armee sowie eine Amnestie für albanische Kämpfer.
Ich wage mal zu behaupten, dass, sagen wir mal, alle Akteure nie einen richtigen, vollen Krieg im Sinne hatten. Es ging in dem Konflikt um ganz bestimmte politische Ziele, die man erreichen wollte. Und da wäre ein richtiger Bürgerkrieg oder wie man ihn auch immer ihn nennen möchte, sehr schädlich gewesen.
Der Krieg begann mit Geiselnahmen der extremistischen Albaner Organisation UÇK, mit Morden und Hinterhalten. Die Regierungsmacht schlug mit voller Härte zurück. Ein Beispiel ist das mehrheitlich muslimische Dorf Mateche. Ein muslimischer Augenzeuge erinnert sich an den Tag, als im Dorf der Krieg begann.
Es war am 27. oder 26. Mai, an einem dieser beiden Tage. Da, hinter dem Weißen Haus, da war das Hauptquartier der UÇK. Da haben wir die Gräber von zwei Märtyrern, die im Krieg starben. Von hier, wo die Armee stand, wurde hinübergefeuert. Mit Panzergranaten. Dabei wurde die Moschee zerstört.
Die Regierungssoldaten machten binnen einer halben Stunde ganze Arbeit. Sie beschossen das Minarett so, dass es auf die runde Kuppel der Moschee stürzte. Das Dach brach zusammen. Erst 3 Jahre zuvor war die neue Moschee gebaut worden. Heute hausen Tauben unter dem kaputten Dach. Für sie hat der Krieg neue Nistplätze gebracht. Für die Bewohner ein Trauma.
Ich kann es kaum ausdrücken. Andererseits bin ich sehr froh, dass die christliche Kirche nicht angerührt, nicht zerstört wurde. Obwohl die Moschee kaputt ist, gehe ich dort jeden Tag beten.
Allah ist groß, stand auf der Wand der Moschee. Das Groß hat eine Panzergranate weggeschossen, auch eine Sprache des Krieges. Einige hundert Menschen starben in dem kurzen Krieg, 170.000 flohen. Dass es nicht noch schlimmer kam, das führt Harald Schenker auch auf die Präsenz der OSZE zurück.
Wir haben es mit einem Konflikt zu tun, der mehrere Monate gedauert hat. Aber es ist kein richtiger Krieg ausgebrochen. Es waren sehr, sehr begrenzte Konflikte auf einem sehr begrenzten geografischen Gebiet. Und ich glaube, das ist durchaus unter anderem auch dem internationalen Engagement zu verdanken, an dem die OSZE natürlich auch teilgenommen hat.
Elena Gulmadova war während des Krieges bei der OSZE in Bosnien stationiert. Sie wurde umgehend nach dem Mazedonienkrieg verlegt. Ihr Titel ist Confidence Building Officer, eine Art Beauftragte für Vertrauensbildung. Als die mazedonischen Kriegsparteien im Abkommen von Ohrid einen Waffenstillstand schlossen, sollte auch sie dafür sorgen, dass die Kämpfe nicht wieder losbrachen.
Das größte Problem war die Situation direkt nach dem Konflikt. Das Abkommen wurde unterzeichnet am 13. August 2001. Ich kam als Teil einer großen Voreinheit. Unsere Hauptaufgabe war, die Sicherheitslage vor Ort zu beobachten, auch die Rückkehr der Flüchtlinge. Auch sollten wir beim Wiederaufbau der Häuser, die von der Krise betroffen waren, kooperieren.
In the area that were affected by the crisis.
Elena ist auf dem Weg nach Matetsche, dem Dorf mit der zerstörten Moschee. Von unterwegs muss sie sich regelmäßig per Funk melden. Eine Sicherheitsmaßnahme, damit ihr Field Office immer weiß, wo sie ist. Wenn sie aussteigt, muss sie eine schwere, schusssichere Weste anziehen und den weißen Helm aufsetzen. Ein starker Kontrast. Die zierliche, hübsche Frau mit der leisen Stimme passt überhaupt nicht zu Schusswesten und Stahlhelmen. Auch ihr Auto ist eine fahrende Festung, rundum gepanzert.
Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, noch aus der Zeit, als wir in der Free Zone patrouillierten, dort, wo es weder Polizei noch Armee gab. Das ist aber kein Schutz gegen Minen, denn der Boden des Wagens ist nicht gepanzert. 3,5 Tonnen wiegt das Auto wegen der Panzerung.
Zwei norwegische UN-Mitarbeiter starben wegen dieser Schwachstelle. Sie fuhren auf eine Mine. Trotzdem, Angst hat Elena nicht. Dafür hat sie selber schon zu viel erlebt. Inzwischen hat sich die Situation in Mazedonien auch entspannt. Vor 2,5 Jahren, direkt nach dem Waffenstillstand, da sah das noch anders aus. Eines Nachts rief sie der Bürgermeister eines 2000er-Seelendorfes auf dem Handy an und schrie, dass sie von der Armee beschossen würden. Elena müsse sofort etwas tun. Gott sei Dank hatte Elena die Handynummer des örtlichen Polizeikommandanten. Der wiederum schrie ins Handy, dass sie aus dem Dorf beschossen worden seien. Elena wusste aber, dass die Moslems dort nur Freudenschüsse anlässlich einer Hochzeit abgefeuert hatten. Die Polizei hörte auf zu feuern. Frieden per Handyanruf, wenn es nur immer so einfach wäre. Heute liegen die Nerven nicht mehr ganz so blank. Aber der Frieden ist kein Zustand, sondern ein Weg. Im Wortsinn. In Matetsche ist das halbe Dorf kaputt. Zuerst beschossen die Regierungstruppen hier das Quartier der UÇK und die Moschee. Bei den Gefechten zerstörten beide Seiten auch viele andere Gebäude. Erinnert sich Şefdet Rahmani, der muslimische Schuldirektor von Matetsche.
Während der Krise wurden Schule und Kindergarten besonders stark zerstört, weil sie direkt neben der hart umkämpften Polizeistation standen. Sie lagen zwischen den Fronten der albanischen UÇK und der mazedonischen Armee.
Als die Armee weg war, kam die Rache der Moslems. Sie vertrieben die Christen, mit denen sie bis dahin immer friedlich zusammengelebt hatten. Sie plünderten die Häuser und brannten sie ab. Bis heute sind die Christen nicht wieder zurückgekehrt. Das Lamentieren des Schuldirektors kann nervenaufreibend sein. Elena hört zu und versteht es, am Ende immer etwas Positives, Zukunftsweisendes zu betonen. Das ist ihre Methode, mit dem Leid umzugehen. Sie kann nicht jeder Familie helfen. Sie will Strukturen ändern und so allen helfen. Ein typisches Gespräch zwischen Elena und dem Schuldirektor.
Wir sollten auch das Positive sehen. Sie erinnern sich doch noch, wie es vor 2 Jahren hier aussah, als wir keine Polizei hatten. Es scheint, dass es sich seitdem verbessert hat.
Ich bin überzeugt, dass viele Dinge sich nach dem Konflikt verbessert haben. Aber die Probleme existieren noch. Es sind vor allem materielle Dinge, vor allem in der Schule. Die Klassenräume sind noch kaputt, der Kindergarten noch zerstört. Es fehlt an der Ausstattung der Schule.
Aber hier, die Häuser der mazedonischen Flüchtlinge. Da geht es mit dem Wiederaufbau ja voran.
Ja, das läuft. Aber auch für den Wiederaufbau des Kindergartens haben wir einen Antrag gestellt. Die Schule ist immer noch kaputt. Sie sehen, wir haben kurz vor Schulbeginn noch Maler an der Arbeit. 1000 Schüler haben wir hier, aber keine Räume für sie. Wir brauchen 4 zusätzliche Klassenräume. 43 Schüler in einem Klassenraum, das ist nicht erlaubt.
Was erlaubt ist und was nicht, das interessiert Elena wenig. Für sie ist wichtig, dass es vorwärts geht, Schritt für Schritt. Elena ist nicht besonders charismatisch. Kein wandelnder Friedensengel, der allein durch seine Ausstrahlung schon Kriegerherzen weich werden lässt. Sie wirkt nicht schüchtern, sondern ist es. Manchmal merkt man gar nicht, dass sie da ist. Sie hört zu und greift nur ein, wenn die Gespräche in eine destruktive Richtung laufen. Das ist Elenas Weg. Eine Friedensstifterin, die mehr hört als sagt.
Der wichtigste Punkt für mich ist, die überhaupt erst einmal zusammenzubringen und über die Dinge zu sprechen. In diesem Fall ist es gut, wenn du zuhörst, wenn du ihnen die Möglichkeit gibst, miteinander zu sprechen über bestimmte Punkte.
Elena ist die ideale Vermittlerin. Durch ihre Art, aber auch durch ihre Herkunft. Wenn sie irgendwo ankommt, ist zunächst das Misstrauen groß. Den einen ist sie Handlanger der Terroristen, den anderen Ausgeburt des Staatsterrors. Eine erste Taxierung beginnt immer mit der religiösen Zuordnung. Moslem oder Christ, das ist hier die Frage.
Das ist die häufigste Frage, wenn ich zu den Dorfbewohnern komme. Was ist dein Name? Wo kommst du her? Und die nächste Frage, das ist immer so, lautet: Was ist deine Religion? Bist du Moslem oder Christ? Da sind sie empfindlich. Sie wollen den Glauben der Menschen kennen. Und ich sage ihnen, ich bin gemischt. Ich bin wirklich gemischt groß geworden. Meine Mutter feiert auch christliche Feste. Dasselbe gilt umgekehrt für meinen Vater. In meiner Familie hatten wir wirklich 2 Kulturen. Mein Vater hat Respekt meiner Mutter gegenüber. Und dasselbe gilt für meine Mutter. Manchmal versuchen sie nachzuhaken, zu welcher Religion man mehr neigt. Wohin tendierst du mehr? Ich weiß, du bist gemischt, aber bist du mehr ein Christ oder ein Muslim? Und ich sage, nein, ich bin gemischt. Das ist der Stand der Dinge. Und dann versuchen sie es hintenherum mit anderen Fragen. Wen liebst du mehr, deine Mutter oder deinen Vater? Nur um das herauszufinden.
Gemischte Eltern? Das gibt's doch gar nicht. Zumindest nicht in Mazedonien. Hier bewegt sich der Anteil von Ehen zwischen Moslems und Christen im Promillebereich. Man lebt nebeneinander her. Das geht oft über Generationen gut. Nur wenn die Prediger des Hasses kommen, können aus guten Nachbarn Todfeinde werden. Elena scheint für viele in Mazedonien wie von einem anderen Stern. Weder christlich noch muslimisch. Und dann noch eine Frau, die sich mit Männerangelegenheiten beschäftigt.
Probably in the, let's say, Albanian community.
Wahrscheinlich ist es in der albanischen Gemeinde so. Da könntest du als Frau zunächst nicht besonders akzeptiert sein. Aber es ist doch eine Frage der Persönlichkeit. Ich spreche nicht über mich, generell. Sie treffen mich und dann lernen sie mich als eine Person kennen, nicht als eine Frau oder einen Mann.
Die Häuser auch der christlichen Familien werden wieder aufgebaut. Der Schuldirektor will, dass sie möglichst schnell zurückkommen und betont, dass ihnen kein Härchen gekrümmt würde. Doch das Misstrauen sitzt noch tief. Hass wächst schneller als Vertrauen. Dennoch, in Matetsche geht es langsam, aber sicher wieder voran.
You know, you can see many buildings which are damages, but at that time...
Es gab hier viele Schäden. Matetsche war eines der Dörfer, das während der Krise stark gelitten hat. Es gab keinen Strom mehr, kein Wasser. Der Winter stand vor der Tür. Jetzt befinden wir uns in der dritten Phase des Wiederaufbaus. Nun sieht alles viel besser aus. Das Kloster, zu dem wir jetzt fahren, diente während des Konflikts als Basis für die UCK.
Von dem 600 Jahre alten Kloster auf dem Berg ist die Aussicht grandios und die Schussbahn frei. Deshalb quartierten sich die Kämpfer der UCK hier oben ein. Spätpubertäre Schmierereien auf den alten Fresken zeugen noch davon. Damit solcher Vandalismus nicht noch einmal vorkommt, ist in dem Kloster ein Armeeposten stationiert. Die Soldaten sprechen nicht nur Mazedonisch, sondern einige auch Albanisch. Das ist ein Fortschritt nach dem Krieg. Polizei und Armee nehmen verstärkt Albaner auf. Eine Art Moslemquote.
Vor dem Krieg hatte die Regierung des jungen mazedonischen Staates Minderheiten nicht in die Sicherheitskräfte aufgenommen. Albanisch wurde auch nicht als zweite Amtssprache anerkannt und die albanische Universität in Tetovo blieb verboten. Kein besonders guter Start, sagt Harald Schenker von der OSZE.
In die Unabhängigkeit zu gehen, in einer Situation, in der drumherum mehrere Konflikte herrschen, ist nicht unbedingt einfach. Es war die ärmste Republik Jugoslawiens, also wirtschaftlich keine guten Voraussetzungen. Ja, und politisch auch nicht unbedingt fehlerfrei, dieser Staat. Also man hat sich von Anfang an die Loyalität der größten Minderheit nicht unbedingt gesichert. Tatsache ist, dass sehr vieles, was wir als interethnischen Konflikt von außen betrachten, sicherlich wirtschaftliche Gründe hat. Mazedonien hat offiziell etwas über 30% Arbeitslosigkeit. Das ist der Mangel einer Perspektive. Sicherlich ein wichtiger Faktor ist, dass die Jugend kaum eine Chance hat, das Land zu verlassen. Im Gegensatz zu den Eltern, Großeltern, die als Gastarbeiter in Deutschland, in der Schweiz, sonst wo gelebt haben, sind die Jugendlichen durch das Schengener Abkommen und so weiter sehr stark an ihre Heimatorte oder Dörfer gebunden.
An dem Krieg beteiligten sich nicht besonders viele einheimische Moslems. Viele der Extremisten kamen aus dem Kosovo und heizten die Stimmung an. Umso erstaunlicher, dass bereits nach einigen Monaten ein Friedensabkommen zustande kam.
Das Friedensabkommen von Ohrid schreibt eine ganze Menge Sachen vor. Die Nutzung der Sprache. Also Albanisch ist keine zweite Staatssprache, aber Amtssprache unter ganz bestimmten Bedingungen. Es wird Albanisch im Parlament gesprochen. Es ist eine Erhöhung des Anteils von Albanern in der Staatsverwaltung auf allen Ebenen von zentral bis lokal. Anvisiert der Anteil der Albaner in der Polizei, in der Armee wird steigen. Also insofern ist schon einiges erreicht worden. Naja, und letzten Endes sind die Anführer dieser Rebellentruppe an der Regierung. Also ich denke, war schon ein Erfolg.
Ein besonderes Problem für Elena und ihre etwa 150 Kolleginnen und Kollegen von der OSZE war der rechtsfreie Raum. In den Dörfern gab es keine Polizei mehr. Stattdessen kontrollierten die Staatsorgane den unruhigen Norden durch Straßensperren.
By the time in October 2001, when the crisis was just ended, we had many police.
Damals, im Oktober 2001, als die Krise gerade vorbei war, hatten wir viele Kontrollpunkte in der Krisenregion. Insgesamt waren es mehr als 160 Kontrollpunkte der Polizei und der Armee um die Dörfer herum. Wir wollten gemischte Patrouillen, zusammengesetzt aus beiden ethnischen Gruppen, die in die Dörfer zurückkommen sollten. Gleichzeitig wollten wir die Straßenkontrollpunkte abbauen, damit die Leute sich wieder frei bewegen konnten, damit sie wieder ungehindert zu ihren Feldern konnten, damit sie ein normales Leben führen konnten. Und wir waren auf gewisse Weise mittendrin zwischen den Parteien. Wir versuchten, sie zusammenzubringen, Kontakte zwischen ihnen zu erleichtern.
Hier weihen albanische Nationalisten ein Denkmal ein. Es erinnert an Kommandant Kumanovo, der im Kosovo umgekommen ist. Solche extremistischen Töne sind nicht mehr so oft zu hören wie noch vor 3 Jahren. Der Hass lässt nach, auch dank der OSZE-Mitarbeiter vor Ort. Man lebt wieder weitgehend nebeneinander her.
Die OSZE hat keine Machtmittel an der Hand. Die Beschlüsse der 55 Mitgliedstaaten fallen einstimmig. Mitarbeiter der OSZE dürfen niemanden verhaften. Gewalt ist tabu. Diese Schwäche ist gleichzeitig die Stärke der Organisation. Ihre Mitarbeiter sind eine moralische Institution. Und wenn die OSZE in einem Gebiet präsent ist, ist das auch eine internationale öffentliche Kontrolle. Ihre Mitarbeiter können vermitteln und helfen, verwalten aber keine eigenen Gelder für Hilfsprogramme. Die OSZE ist aus der KSZE entstanden, der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
Elena ist kein enthusiastischer Mensch. Dennoch entspricht sie genau dem Menschentyp, den die OSZE braucht. Ruhig, zäh, einfühlend, hartnäckig. Eine Handwerkerin des Friedens, die am Ende Erfolg hat.
Definitely, yes. I mean, looking back to two years ago.
Ja, definitiv. Wenn wir 2 Jahre zurückschauen, was im Oktober 2001 war, und das vergleichen mit heute, dann haben die Dinge sich dramatisch verbessert. Es gibt keinen Krieg mehr. Es gibt keinen Konflikt mehr. Aber manchmal kann es zu einigen Zwischenfällen kommen. Menschen, die vorher gewohnt waren zu kämpfen, einige von ihnen gelangen nicht ins normale Leben zurück. Wir haben einige Kriminelle, die ihren Vorteil daraus ziehen, aber im Großen und Ganzen unterstützen die Leute vor Ort das nicht. Das ist die generelle Einstellung der Leute und das ist die generelle Stimmung. Die Leute wollen keine Krise und keinen Krieg.
Alltag mit Elena. Die Frau von der OSZE hilft mit, dass aus dem Friedenswunsch in Mazedonien eine Friedenswirklichkeit wird. Und das ist ein langer Weg.